Bremen 2 Gesprächszeit.
Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Ich war wieder unterwegs mit dem Schild Eine Stunde reden, diesmal in Bremerhaven. Denn so gerne wir mit Leuten reden, die Bücher geschrieben haben oder die Schauspieler sind oder irgendwie anders sich engagieren oder besondere Auszeichnungen bekommen haben, genauso gerne reden wir mit ganz normalen Menschen, die wir zufällig irgendwo getroffen haben und die einfach bereit sind, mit uns zu reden und Lust haben, die Geschichte ihres Lebens zu erzählen. Und da stand ich am Vormittag heute vom Bremerhavener Hauptbahnhof und da war eine junge Frau, die sich gemütlich eine Zigarette angesteckt hat und sie wirkte auf mich so, wie wenn ich sie mal fragen könnte, ob sie denn heute noch Zeit hätte irgendwann. Und sie sagte, naja, jetzt hat sie erstmal ein Vorstellungsgespräch, aber danach ginge das wohl. Jetzt begrüße ich erstmal Sophia Nagorski. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Wenn Sie jetzt eben an diesen Moment denken, Vorstellungsgespräch bei einem großen Fischverarbeitungsbetrieb hier in Bremerhaven, wie würden Sie sagen, ist es gelaufen auf der Skala von 0 bis 10?
Naja, ich würde so sagen, vielleicht eine 8.
Okay, warum nicht mehr?
Weil sehr wenig gefragt wurde. Ich hätte gedacht, dass mein Lebenslauf mehr Fragen aufwerfen würde.
Das klingt ja spannend. Da wollen wir mal sehen, was Ihren Lebenslauf so ausmacht. Ich weiß gar nicht, ich weiß eigentlich gar nichts. Wie alt sind Sie denn?
Ich bin 30 geworden im April.
Okay, und ja. Sie wollen sich beruflich verändern, weil es sich so angeboten hat? Oder es ist ja gar nicht so einfach. Wir haben ja noch Corona in dieser Zeit, was zu finden, oder?
Ja, also Vorstellungsgespräche gestalten sich natürlich ein bisschen schwierig momentan. Es läuft immer wieder sehr schleppend. Gerade im Büro ist es halt oft so, dass man länger wartet, bis man Rückmeldungen bekommt. Und beruflich verändern eigentlich eher nicht so, sondern ich möchte wieder einsteigen hier in Deutschland. Nach längerer Abwesenheit im Ausland.
Wo waren Sie?
Australien, Bali, Neuseeland. Zuletzt dann auch im europäischen Ausland dann nochmal ein bisschen. Und jetzt bin ich in Cuxhaven angekommen, habe endlich mal wieder meine eigene Wohnung, meinen eigenen Kühlschrank, meine eigene Küche, meine eigene Dusche.
Sie strahlen über das ganze Gesicht, ja, ja. Schön. Also wir müssen das gleich alles genauer erklären, ja, und erörtern, warum Sie so viel unterwegs waren, was, ja, Sie machen, was Sie vorhaben. Ich freue mich darauf auf die nächste, ja, Stunde, da wollen wir das vertiefen. Ich bin Mario Neumann und sage herzlich willkommen. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Ich bin Mario Neumann und habe mit meinem Eine-Stunde-Redenschild jemanden gefunden, der heißt Sophia Nagorski. Ich darf Sophia sagen, ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Sie sind dieses Jahr schon 30 geworden, ein runder Geburtstag. Gab es eine große Feier?
Tatsächlich habe ich meine Geburtstagsfeier so gefeiert, wie ich es niemals erwartet hätte. Und zwar in einem Wohnheim für suchtkranke Menschen in Cuxhaven in einer sogenannten Adaption. Und habe dort von meinen Mitpatienten einen wunderbaren Geburtstag bekommen. Und trotz Corona haben wir es geschafft, einen schönen Tag daraus zu machen.
Das klingt ja schon alles sehr spannend. Also, Sie haben eine kleine Feier gehabt mit ein paar Gästen, weil Sie sowieso, ja, im Prinzip unter einem Dach wohnten.
Ganz genau.
Sie waren quasi ein Haushalt.
Ja.
Und zwar ein ganz spezieller Haushalt, so eine Art Reha-Klinik oder wie habe ich das jetzt?
Eine Adaptionseinrichtung. Das ist so eine, wie könnte man sagen, vielleicht als Auffangstation für suchtkranke Menschen, die halt wieder ins normale Leben einsteigen möchten, aber vielleicht halt auch einfach noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und das war bei mir der Fall, da ich in Deutschland keine richtige Wohnung mehr für mich hatte und dann gesagt habe, ich möchte gerne nach Cuxhaven und habe dann dort diese Adaptionseinrichtung gewählt, war für 12 Wochen lang mein Zuhause. Und
tatsächlich auch mit einer schönen Geburtstagsfeier ein Stück Heimat.
Ja, ganz genau so war das. Ein richtiges Happy Birthday-Ständchen und gemeinsames Frühstück. Doch, das war sehr, sehr schön, ja.
Wieso wollten Sie nach Cuxhaven?
Naja, ich habe immer gesagt, wenn ich in Deutschland neu anfangen muss, dann aber bitte am Wasser.
Und kommen Sie daher, oder?
Nein, tatsächlich bin ich aufgewachsen und geboren in Nordrhein-Westfalen, in Hamm. Und da habe ich 21 Jahre lang meines Lebens gewohnt, auch meine Ausbildung gemacht und Industriekauffrau. Irgendwann bin ich dann nach Pirmasens gezogen, nach Rheinland-Pfalz, kurz vor die französische Grenze, habe dann Chemietechnik studiert, 3 Semester lang und das hat dann nicht hingehauen. Da war ich in Mathe dann im letzten Versuch und musste mir dann überlegen, ob ich den nochmal schreiben möchte und dann das Risiko eingehe, rausgeworfen zu werden. Oder ob ich selber zurück zu meinen, also Schuster, bleib bei deinen Leisten, habe ich mir dann irgendwann gedacht und habe dann wieder als Industriekauffrau gearbeitet. Dann aber in Oberfranken.
Ist ja klar, warum auch nicht?
Ja, kann man ja mal machen.
Und wie schwierig war das für Sie, damit klarzukommen, dass Sie sagen, ich wollte studieren, ich habe es nicht geschafft, es hat nicht gereicht? Hat Sie das gefrustet?
Es war sehr, sehr schwierig, aber als ich mich dann zu dieser Entscheidung durchgerungen hatte, weil ich die ganze Zeit immer mir selbst wieder Druck gemacht habe und dieser Druck muss ja auch irgendwo hin, ne? Und als ich dann am Ende die Entscheidung getroffen hatte, habe ich mich einfach nur unendlich erleichtert gefühlt. Ich habe geweint, weil ich so erleichtert war. Ich habe meinen Papa angerufen, weil ich Angst hatte, dass ich ihn irgendwie enttäuscht habe. Hm. Weil mein Vater selbst Diplom-Maschinenbauingenieur ist und sehr stolz auf mich war, dass ich mit dem Chemietechnikstudium begonnen hatte und habe ihn angerufen und gesagt, Papa, ich kann nicht. Und er sagte, Mensch, ist doch nicht schlimm. Es ist okay. Und er hat mich da dann auch aufgefangen und da war ich auch echt, als wenn mir einfach so ein Berg vom Herzen gefallen wäre. Kein Stein, ein Berg.
So, und dann waren Sie in Oberfranken?
Genau, da habe ich dann als Industriekauffrau wieder gearbeitet.
In welchem Ort?
Das war dann in Spanegg zuerst. Das ist so ein winzig kleines Örtchen in der Nähe von Hof. Und dort war das auch ganz schön, hat mir eine Weile lang gut gefallen, bis es dann auf der Arbeit irgendwie nicht mehr so lief. Ich wurde in eine andere Abteilung gesteckt und habe mich nicht so richtig wohl gefühlt, wurde dann halt auch von meiner Vorgesetzten dort nicht ernst genommen, wenn ich gesagt habe, hey, irgendwie passt es nicht. Bis ich dann schlussendlich die Konsequenz gezogen habe und gesagt habe, Leute, ich kündige. Und dann habe ich einige Bewerbungen geschrieben und habe dann beim dänischen Bettenlager tatsächlich eine Stelle angeboten bekommen. Und habe gesagt, ja Mensch, warum nicht? Ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich unterhalte mich gerne und das könnte mir gut Spaß machen. Und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Dann waren Sie im Verkauf?
Im Verkauf, ganz genau, ja. Was man da für Menschen trifft, also ich glaube, es ist fast so spannend wie beim Radio. Das war wirklich auch teilweise...
Haben Sie noch so zwei Erlebnisse, die besonders in Erinnerung sind?
Oh ja, einmal habe ich kam ein Mann und eine Frau ins Geschäft und der Mann stand ganz konzentriert vor den Matratzen und war am Suchen und am Gucken. Und die Frau lief da so ein bisschen rum und sie sagte, die haben ja gar keine Federkernmatratzen, fand sie alles total blöd.
Da war vermutlich gerade Kaltschaum in.
Genau. Und der Mann schaute dann so und ich bin zu ihm gegangen, um dann ein Beratungsgespräch mit ihm zu beginnen. Und dann sagt er, ja, wir brauchen eine Matratze. Ich so, das habe ich mir gedacht. Ist das denn für Sie oder für Ihre Mutter? Und dann sagte er zu mir, nein, für mich und meine Frau. Und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, was hast du gerade gesagt? Und ich musste wirklich so lachen. Ich habe mich noch nicht mal geschämt, weil ich einfach so sehr lachen musste. Und das war wirklich echt lustig, Alter.
Und wie ist er damit umgegangen? Fand er es auch lustig?
Er fand das, glaube ich, charmant. Also ich glaube, er hat sich so ein bisschen so, er sieht so viel jünger aus wie seine Frau oder so. Ne?
Und haben die dann was gefunden am Ende des Tages?
Ja, tatsächlich haben die zwei Matratzen gekauft. Aber ich glaube, wenn die Frau mich gehört hätte, um Himmels Willen, da wäre was los gewesen.
Okay, das heißt, dann waren Sie in Oberfranken in der Nähe von Hof und haben Menschen geholfen, Matratzen für Sie zu finden, die passen.
Genau.
Und wie lange ging das?
Oh, das war gar nicht so lange, das war von November bis Juni, weil zwischenzeitlich hatte sich dann eine Firma gemeldet, bei der ich mich damals beworben hatte parallel und die haben mir eine Stelle als Industriekauffrau angeboten, als Disponentin, Einkauf, Verkauf. Das war wesentlich näher und halt auch insgesamt attraktiver von den Vergütungen, Arbeitszeiten. Da habe ich da zugeschlagen und war dann auch ja, nicht ganz anderthalb Jahre in der Firma.
Die war auch da in Oberfranken?
Genau, das war dann in Wunsiedel und da kam dann irgendwann Ende 2016 ein großer Umbruch. Ich war verlobt, wir hatten ein Bauernhaus, was den Großvater meines Verlobten gehört hatte. Seine Mutter wohnte mit im Haus und es war immer sehr, sehr schwierig. Immer so kleine Sticheleien und Auseinandersetzungen. Was dann so weit ging, dass ich dann irgendwann gesagt habe, es geht nicht und 4 Monate vor unserer geplanten Hochzeit dann gesagt habe, ich trenne mich, ich muss ausziehen. Und als ich dann ausgezogen war und gemerkt habe, hey, irgendwas passt immer noch nicht, du bist immer noch nicht an dem Ort, wo du hingehörst. Und ich hatte schon, seit ich 11 Jahre alt war, davon geträumt, mal nach Australien zu gehen. Ich erinnere mich dran, ich saß mit einer Freundin in der Realschule im Erdkundeunterricht und wir hatten irgendwas über Australien, war da gerade dran. Und ich habe zu ihr gesagt, irgendwann fahre ich mal mit dem Motorrad durch Australien. Und sagte, hey, ich komme mit.
Also ob das geklappt hat, das verraten Sie uns gleich nach ein bisschen Musik. Hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Eine Stunde reden mit Sophia Nagorski. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Überraschungsgast Sophia Nagorski aus Cuxhaven. Ich war wieder mit meinem Schild unterwegs, eine Stunde reden. Wir haben uns vom Bremerhavener Hauptbahnhof getroffen und jetzt sind wir gedanklich schon fast in Australien. Das ging ziemlich schnell, Sophia. Ich habe versucht, eine Strichliste zu machen. Ich habe schon mindestens fünf Orte, an denen Sie schon gelebt haben. Wunsiedel, Pirmasens,
Hof
und Cuxhaven.
Und Cuxhaven, ja.
So, und aufgewachsen war in Hamm.
Hamm. Genau.
Fünf Striche. Und jetzt geht's erst ins Ausland. Also erstmal wollte ich noch kurz vorher wissen, wie war das für Sie? Sind Sie ein Mensch, dem das schwerfällt, woanders neu anzufangen? Oder ist das für Sie mit Leichtigkeit verbunden? Und warum ist es für Sie so leicht?
Naja, ich denke, ich habe einiges an Übungen inzwischen. Am Anfang war es ja immer so, dass ich dann durchs Studium zum Beispiel, war ja dann der erste große Wechsel, also 420 Kilometer entfernt von der Familie, von allem, was man kennt. Aber durchs Studium ist man dann natürlich schnell an Kontakte gekommen und hat Freundschaften geschlossen. Dadurch hatte ich dann auch keine Angst mehr, wenn ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt irgendwo anders hin, weil es immer Menschen gibt, die man trifft und wo man halt irgendwo eine Verbindung spürt und halt auch sich selber das Recht gibt, halt anzukommen. Aber man muss halt die Augen offen halten, ne?
Und man muss auch an die richtigen Leute geraten.
Ganz genau so ist das, ja.
Wie haben Sie Ihren damaligen Verlobten kennengelernt? In der Disco?
Nein, tatsächlich auf der Arbeit. Ich saß noch im Empfang und er lief vorbei und er guckte so furchtbar grimmig. Und ich habe ihn einfach so eine Grimasse gezogen. Ich habe, glaube ich, ihm einfach die Zunge ganz hässlich rausgestreckt, weil ich das einfach so doof fand, wie er da mit so einem Regengewittergesicht da durch die Gegend lief. Und er musste dann einfach so furchtbar lachen und... Ja, wie das in der damaligen Zeit dann auch schon war, hatte ich dann am Abend auf einmal eine Facebook-Anfrage. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben, habe dann aber von einer Arbeitskollegin erfahren, dass er ja noch eine Freundin hat. Und habe dann gesagt, hey du Freund, nee, nix mehr, kannst du mich gerne mit mir unterhalten, wenn du keine Freundin hast, aber so funktioniert das nicht. 2 Wochen später hatte er keine Freundin mehr.
Und dann war die Sache, dass Sie mit eingezogen sind in dieses Haus.
Genau.
Und dann 4 Monate, bevor Sie eigentlich beide Ja sagen wollten. So richtig auch mit Kirche oder?
Nee, Kirche nicht, Standesamt.
Haben Sie dann die Reißleine gezogen und gesagt, ich gehe? Wie hat er darauf reagiert?
Seine erste Reaktion war tatsächlich, naja, dann musst du halt gehen. Das hat mich sehr, sehr getroffen, sehr verletzt.
Dass er sozusagen sie gleich aufgegeben hat.
Ja, also einfach ohne irgendwie, weil man wollte ja heiraten.
Und sie
verstehen
wollten,
Sie? Ja. Also, weil man sagt ja nicht einfach, ja, dann geh halt, ne? Ist dann halt so, also so
leichtfertig. Was hatten Sie denn den einen Grund genannt, weswegen es für Sie nicht mehr geht?
Ja, also er wusste es, dass ich nicht glücklich war und sehr unter Spannung stand in dem Haus die ganze Zeit. Er hat das aber halt nicht so gesehen, weil es natürlich um meine Schwiegermutter und seine eigene Mutter ging.
So, dann war quasi für ihn ziemlich schnell klar, er entscheidet sich für seine Herkunftsfamilie, die ist ihm wichtiger als seine mögliche zukünftige Familie, nämlich sie als zukünftige Ehefrau.
Ganz genau.
Das heißt, diese Entscheidung hatte er quasi schon getroffen.
Ja.
Und das war für sie dann in dem Moment auch vermutlich dann schmerzhaft, wie Sie sagen, das sofort so abzukriegen. Dass er sagte, da musst du eben gehen. Ja, verstehe.
Ja.
Okay.
Ja, das ist natürlich ist das nicht schön, aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, es ist besser jetzt, weil ich hatte auch schon die Pille abgesetzt. Wir hatten Familienplanung und alles im Kopf. Und die Flitterwochen sollten nach Australien gehen, weil ich gesagt habe, bevor es mit Familie anfängt, möchte ich auf jeden Fall dorthin.
So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben schon waren, am Ende unseres ersten Gesprächsblocks. Sie haben davon geträumt, schon als Realschülerin mal mit dem Motorrad durch Australien zu fahren. Und eine Freundin wollte mit. Sind Sie denn zu zweit tatsächlich mit dem Motorrad los?
Nein, ich habe zwar einen Motorradführerschein, hatte auch ein eigenes Motorrad. Aber Sarah, meine Freundin damals, ist inzwischen zweifache Mutter und ist nicht nach Australien.
Ist nicht mitgefahren?
Nein.
Aber Sie mit Motorrad oder einfach auch so durch Australien?
Nee, ich bin mit meinem 70-Liter-Backpack in Melbourne am Flughafen angekommen am 2. November 2017.
Und dann?
Und dann habe ich mir erstmal am ersten Tag in Australien, es war bewölkt, einen Sonnenbrand an der Stirn geholt. Naja, und dann bin ich erstmal viel gereist, habe die unterschiedlichsten Menschen getroffen, einige gute, aber auch einige schlechte Erfahrungen gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass durch die Trennung und dieses Weglaufen, was ich eigentlich in Australien so betrieben habe, ich halt auch irgendwo vor mir selbst weggelaufen bin und vor diesem Schmerz.
Und mit dem dann, ehemaligen Verlobten.
Genau, diese Enttäuschung, die dann da war, weil ich immer wieder dachte, Mensch, eigentlich wärst du jetzt verheiratet. Und irgendwann im September habe ich dann gedacht, Mensch, eigentlich wärst du jetzt gerade mit, nicht im September, im November, Dezember, dann Weihnachten stand vor der Tür. Und ich war irgendwo im Outback auf Kangaroo Island, habe für einen Imker gearbeitet. Es gab kein Handynetz. Er hatte so einen PC da stehen, ganz altmodisch mit E-Mails. Und so habe ich dann halt meine Weihnachtsgrüße irgendwie verteilt. Ne?
So in the middle of nowhere. Und es war eben nicht die totale Freiheit für sie und das totale Loslassen, weil sie eigentlich das Gefühl hatten, eigentlich wollte ich mit jemandem gemeinsam in Australien Flitterwochen haben.
Ganz genau, ja. Ja. Und das hat auch noch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich dann über dieses Gefühl hinwegkam. Tatsächlich war es erst sehr, sehr spät. Also ich habe dann mehr und mehr auch getrunken.
Wein oder Bier?
Bier. Und Alkohol ist unvorstellbar teuer in Australien. Und ja, dadurch bin ich dann halt auch immer wieder an schlechte Menschen gekommen oder Menschen, die es nicht gut mit mir meinten. Bin dann aber immer wieder aufgefangen worden von Menschen, die einem umso mehr zurückgegeben haben. Und ich muss mich gerade selbst mal
etwas. Sie haben dieses sortieren. Work and Travel gemacht, ne? Sie
genau,
haben,
ja.
Sie waren Reisen, sie waren Urlauberin, aber sie haben eben auch immer wieder gearbeitet, um ein bisschen Geld für die Urlaubskasse, für den Lebensunterhalt zu haben.
Ja, tatsächlich bin ich die ersten 8 Monate nur gereist, weil ich halt meine ganzen Ersparnisse locker gemacht habe. Ich habe meine Möbel verkauft, ich habe alles, was ich hatte, gespendet, verkauft, verschenkt. Und
was meinte Ihr Vater dazu?
Oh, der war nicht begeistert. Oh, er sagte, ach, und wenn du jetzt gehst, dann fehlt dir ein Jahr, was du in die Rente einzahlst. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, das wird mir auch nicht mehr viel helfen. Ein Jahr mehr oder weniger. Und ja, weil dieser Wunsch einfach sehr viel stärker war.
Gut, also Sie waren ja 8 Monate erstmal nur unterwegs, ohne arbeiten zu müssen.
Genau.
Und da haben Sie viel gesehen und viel erlebt.
Ja.
Sie haben eben schon angesprochen, dass es schöne Momente gab und nicht so schöne. Können Sie von den nicht so schönen Momenten 1, 2 Sachen, die vielleicht so Meilensteine waren, schildern, andeuten, skizzieren?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, ich hatte ein Stellenangebot gefunden, habe dann Kontakt zu dem Farmer aufgenommen. Ich bin dann erst ein Stück mit dem Bus gefahren, er hat mich dann abgeholt und er sagt, wir holen noch eine andere Mitarbeiterin dann ab. Und sind dann irgendwo durch die Gegend gefahren, keine Ahnung, stundenlang. Der Mann war nett, ich habe mich gut mit dem unterhalten, es war eigentlich ganz lustig. Und dann haben wir irgendwann dann abends Halt gemacht und sagte, ja, und er weiß nicht, ob die jetzt kommt oder nicht. Und dann haben wir in so einem Caravanpark, an so einem Campingplatz, halt in so einer Hütte übernachtet. Das war auch okay, wir haben dort was gegessen und so. Und am nächsten Tag sind wir dann nach Mildura gefahren und waren dann abends dort, das waren fast 700 Kilometer, weil er sagte, ah ja, er hat da noch was zu erledigen. Und ich habe gesagt, ja gut, okay, bevor ich jetzt irgendwo im Nirgendwo bleibe, fahre ich halt mit dem mit. Ne? Und dann hat er mich abends an dem Hostel abgesetzt, was ich dann halt auch schon bezahlt hatte für 2 Nächte. Und er sagte, ja, am nächsten Morgen kommt er dann und dann und holt mich ab. Er kam nie. Auf einmal saß ich da in Mildura, wollte eigentlich anfangen zu arbeiten. Es war kurz vor Weihnachten. Die ganzen großen Companies, die haben ja zugemacht für die Weihnachtsfeiertage. Da saß ich da.
Und das wäre Ihr erster Job in Australien gewesen?
Tatsächlich, ja. Ja, das wäre mein erster Job gewesen, ja. Und ja, dann hatte ich auf einmal keinen Job. Dann habe ich auf einmal aus heiterem Himmel hat sich eine gute Freundin gemeldet, die ich auch kennengelernt hatte unterwegs. Und sie sagte, hey, bist du immer noch auf Jobsuche? Dann kam sie mit diesem Farmer, diesem Imker auf Kangaroo Island um die Ecke. Dann bin ich dorthin.
Und haben Sie nochmal mit dem anderen versucht, Kontakt aufzunehmen? Warum?
Ich habe ewig oft versucht, da anzurufen, SMS zu schreiben. Keine Reaktion mehr, gar nichts.
Komisch.
Also auch der Besitzer von dem Hostel wollte mir helfen und hat gesagt, hey, du kannst hier anfangen zu arbeiten, dann aber erst nach Weihnachten. Und ich wollte dann halt nicht irgendwo im Nirgendwo über die Weihnachtsfeiertage sitzen und darauf warten, dass irgendetwas passiert. Man muss sich auch vorstellen, Dezember, Australien, in der Nähe vom Murray River, eine sehr, sehr schwüle Region. Es waren so Tagestemperaturen von 44 Grad mit einer Luftfeuchtigkeit von ungefähr 90%. Also das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Und
da kann man es ohne Klimaanlage eigentlich gar nicht aushalten, oder?
Nee, also wenn die Klimaanlage hatte ich eigentlich immer so auf 26 Grad stehen gehabt. Und wenn dann immer noch 20 Grad Unterschied zu den Außentemperaturen sind, da weiß man Bescheid.
Wie der Traum zum Albtraum wurde, das wäre vielleicht ein bisschen hart. Aber die Australienreise hatte sich Sophia Nagorski eigentlich anders vorgestellt. Überraschungsgast, eine Stunde reden. Wir haben uns kurzfristig eben getroffen fürs Gespräch und sind schon mittendrin im Abenteuerleben, im Abenteuerreisen. Also, ich fasse zusammen, was bisher geschah. Nach der Ausbildung als Industriekauffrau haben Sie ein Chemietechnikstudium in Pirmasens begonnen. Das mussten Sie wegen Mathe abbrechen. Haben dann im Oberfränkischen einen Mann kennengelernt, den Sie heiraten wollen. Sich aber dann doch gegen ihn entschieden, weil das mit der Familie von ihm für Sie, mit Ihrer Schwiegerfamilie, zukünftigen Schwiegerfamilie zu schwierig geworden wäre und sind nach Australien. So, weil Sie diesen Traum schon hatten, als Sie noch Schülerin waren. Und in Australien lief es dann nicht immer nur so rund, wie es eigentlich rundlaufen sollte. Und Sie haben auch gemerkt, Sie hängen noch viel mehr an dieser Familientraumgeschichte, die Sie eigentlich hatten, wie Sie selbst sich zugestehen wollten am Anfang und haben ab und zu mal ein Bierchen gezischt, vermutlich auch in netter Gesellschaft mit anderen Backpackern, wie man das so macht, aber dann, ich befürchte, irgendwann auch mal alleine.
Ja, also es ist dann tatsächlich irgendwann so gekommen. Also erstmal war es immer nur in Gruppen, weil Backpacker feiern halt auch gerne meistens dann mit diesem furchtbaren Goon. Goon ist so Wein in so großen Tetrapacks, so bis zu 5 Liter oder sowas. Das kann man da noch bezahlen, aber das Zeug, das habe ich nicht angerührt. Also da verwandeln sich Menschen wirklich in Tiere. Also da sieht man wirklich die unglaublichsten Sachen und Dinge. Aber ja, das Bier hat es mir so ein bisschen angetan gehabt. Und dadurch, dass ich dann auch auf dieser Farm war, bei diesem Imker auf Kangaroo Island, der selbst Alkoholiker war und bis vormittags immer furchtbar schlechte Laune hatte, bis er sich dann mittags so gegen 11, halb 12 dann den ersten Wein getrunken hatte, hatte er das dann auch so ein bisschen unterstützt, dass ich dann doch auch, oder hat immer dafür gesorgt, dass irgendwas zu trinken für mich da ist. Da ist es dann tatsächlich auch dann mehr geworden, dass ich dann halt auch mal so 12 Dosen Bier an einem Tag getrunken habe, die dann dort allerdings nicht halb Liter sind, sondern 375 Milliliter, ja.
Was haben Sie dabei dann gedacht? Also haben Sie das schon gedacht, ging so eine rote Fahne hoch oder?
Nee, also eine rote Fahne war da noch gar nicht, weil ich einfach nur diesen Schmerz und diese Enttäuschung, die ich immer noch in mir trug, einfach nicht mehr gespürt habe.
Und konnten Sie noch arbeiten dann?
Ja, ich habe ja gut auf der Farm, das Auto, was ich gefahren habe, um Himmels Willen, also da waren keine Fenster, keine Türen mehr dran. Da bin ich ja nur auf dem Farmgelände herumgefahren, habe Bäume kontrolliert, dass diese Schutzdinger da noch drum sind. Morgens haben wir eigentlich immer die Arbeiten an den Bienenstöcken ausgeführt, weil es ab mittags eigentlich sowieso viel zu heiß war. Das ging, ja, das ging.
Und wann ging es nicht mehr?
Als ich nach Deutschland zurückkam, tatsächlich.
Aber dazwischen waren ja noch ein paar andere Stationen.
Genau, aber richtig auf die Füße gefallen ist mir das mit dem Alkohol erst, als ich nach Deutschland zurückkam.
Das war wann?
Am 30. Juni letztes Jahr. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit dieser Problematik, dass ich regelmäßig Alkohol konsumiere, beziehungsweise wenn ich Alkohol konsumiere, einfach die Kontrolle darüber verliere, wie viel dann genug ist. Sondern dann habe ich das erste Bier in der Hand und das schmeckt eigentlich so gar nicht. Ja, dann trinkt man ein zweites, dann ist das dritte, vierte, fünfte, sechste, vielleicht auch noch das siebte oder achte. Und am nächsten Tag wacht man dann auf und fragt sich, wo kommt die Bolle an meinem Kopf her oder wie bin ich überhaupt nach Hause gekommen und hat nicht mehr so die richtige Erinnerung und dieser Filmriss. Und das hat mir schreckliche Angst gemacht, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich selbst sehr instabil geworden bin, sehr unsicher. Also ich habe mir selbst nicht mehr so richtig vertraut, mir nichts mehr zugetraut, bin dann auch depressiv geworden und habe mich dann meinem damaligen Hausarzt anvertraut und er hat dann mich an die Suchtberatungsstelle der Caritas in Hamm verwiesen, wo ich dann auch hingegangen bin und war dann dort zu einigen Gesprächen. Das hat mir schon unglaublich gut getan. Ich habe in der Zeit dann auch eigentlich kaum noch was getrunken.
Und hatten Sie da schon die Klarheit, dass Sie Alkoholikerin sind? Oder
war vorher schon.
Vorher schon.
Vorher schon.
Und als Ihnen das klar wurde, wie war dieser Moment, als Sie gewusst haben, Mist, ich habe es nicht mehr in der Hand, ich bin abhängig?
Das ist eigentlich, man weiß es, also in sich selbst weiß man es eigentlich schon lange. Weil auch in Australien, ich habe dann auf einem Weingut gearbeitet, Also nicht auf einem Weingut zur Verköstigung oder sonst irgendwas, nein, tatsächlich als Farmarbeiter und habe dort die Reben gepflegt, Pflanzenpflege und auch tatsächlich Pflanzen. Und wenn man dann das Geld ausgibt, wenn der Paycheck, dann kommt die Zahlung der Woche und man eigentlich kaum Geld hat, um sich was zu essen zu kaufen, aber das Geld fürs Bier noch reicht, dann weiß man eigentlich schon, dass da ein Problem ist. Aber sich das einzugestehen, dass man auch etwas dagegen tut, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt.
Und zwischen diesem ersten Moment in Australien und dem, es fällt mir auf die Füße, in Deutschland, lagen noch welche Länder?
Da war ich noch in Neuseeland gewesen, allerdings nur kurz für einige Wochen. Und ich war zweimal in Bali, insgesamt so 1,5 bis 2 Monate.
Und im europäischen Ausland?
Da war ich dann, nachdem ich entschlossen hatte, dass ich diese Reha machen möchte. Das war dann in der Wartezeit, weil ich dann nicht zu Hause sitzen wollte, war ich dann in Spanien, Portugal, Italien und Frankreich.
Und was bringt Ihnen das Reisen? Also was macht es mit Ihnen?
Ich liebe es, mir anzuschauen, wie die Menschen sich bewegen, verhalten, sprechen, essen, trinken, schlafen, einfach alles. Ich liebe die Architektur, Kunst. Ich habe den Louvre bestaunt und habe mir den ganzen Tag Zeit dafür genommen und habe gedacht, das könnte ja vielleicht reichen. Ich würde nochmal nach Paris fahren, nur um mir den Louvre nochmal anschauen zu können, um mir wirklich mehr Zeit da zu nehmen. Und es sind die Menschen, die man trifft, weil die meisten Leute, die reisen, die haben irgendetwas, die sind auf der Suche nach irgendetwas. Und meistens wissen die Menschen gar nicht, dass das, was sie suchen, eigentlich mit ihnen herumgetragen wird. Und das ist so das Ding, was mir so gut gefällt.
Und war das bei Ihnen, oder ist es bei Ihnen auch so, dass Sie was suchen, wenn Sie reisen?
Ja, ich war auf der Suche, aber tatsächlich habe ich jetzt das Gefühl, dass ich endlich so richtig ankommen kann und mir halt auch selbst erlaube, anzukommen, ja.
Und das machen Sie in Norddeutschland? Ja. Deswegen sind Sie unterwegs zu Vorstellungsgesprächen?
Ganz
suchen
genau.
Suchen einen Job. Und wie das dann kam mit der Einrichtung in Cuxhaven, was Sie dort erlebt haben und was Sie alles noch so vorhaben. Das machen wir gleich noch, hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Mit Überraschungsgast Sophia Nagoski. Das Leben läuft nicht immer geradeaus. Und besonders spannend finde ich, immer wieder davon zu hören, hier in der Gesprächszeit in unserem Sonderformat eine Stunde reden, wo ich mit Menschen rede, die ich zufällig getroffen habe, ungeplant. Mein Gast heute, Sophia Nagoski, und ich, wir wussten heute früh, als wir aufgestanden sind, beide noch nicht, dass wir miteinander reden werden. Es ist, finde ich, total spannend und faszinierend, Ihnen zuzuhören, Sophia. Wir sind inzwischen weit gereist über Australien und Spanien bis hin nach Italien und nach Cuxhaven. Da war Ihr Geburtstag, Ihr 30. in diesem Frühjahr, so wie Sie ihn sich nie hätten vorstellen können, in einer Adaptionsklinik mit anderen Menschen, die dort sind, um den Weg zurück in eine Art normalen, suchtfreien Alltag zu finden. Wie war Ihr Weg von der ersten Hilfe bei der Suchtberatung in Hamm jetzt hin zu dem Punkt, an dem Sie heute sind, dass Sie sagen, ich bin wieder gesund soweit, ich bin trocken, ich bin bereit für ein neues Leben, für ein anderes Leben? Und wie schwer oder wie leicht war dieser Weg? Was können Sie darüber erzählen?
Dieses Treffen bei meinem Hausarzt zuerst war wahrscheinlich das Schwierigste in meinem ganzen Erwachsenenleben, wenn man sich da hinsetzt und sagt, ich brauche Hilfe. Es ist unglaublich schwierig, sich das einzugestehen, aber dann auch gehört zu werden, das war sehr gut. Dann die Suchtberatungsstelle, die sind natürlich darauf spezialisiert, Menschen wie mir zu helfen. Dann haben wir dort den Antrag auf eine Langzeitreha gestellt. Und da hat das allerdings sehr, sehr lange gedauert, bis ich da dann den Termin bekommen hatte. Und zwar war es Ende August, als ich dann die Zusage von der Klinik in Bad Essen bekommen hatte für den 18. November.
Und die ganze Zwischenzeit waren Sie dann eben ein bisschen Ferien machen?
Ja, in der ganzen Zwischenzeit habe ich bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer wieder gewohnt, ungewohnte Situation für meine Eltern und auch für mich. Ich war 9 Jahre, 8 Jahre nicht mehr zu Hause wohnhaft gewesen und dann ins Kinderzimmer wieder zurück. Für mich war es schön, weil ich einfach mal mein eigenes Zimmer hatte, nicht mehr in Hostels, Schlafsälen übernachten. Aber trotzdem war es natürlich nicht so ganz einfach immer, ne? Und
von ihrer Mutter haben wir noch gar nicht gesprochen. Was macht die im echten Leben?
Meine Mama ist Hausfrau und sie geht zweimal die Woche putzen. Mein Vater ist, ja, wie gesagt, schon Diplom-Maschinenbauingenieur. Aber ja, zu den beiden möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil die haben ja auch ihre eigene Geschichte und außerdem habe ich ja auch noch was zu erzählen.
Das stimmt, wir müssen gucken, dass wir noch alles unterkriegen. Gut, aber auf jeden Fall waren sie wieder zu Hause und haben es auch ein Stück weit genießen können. Ja. Ich hoffe, ihre Eltern auch. Und dann war es eben dieses Warten auf den Termin.
Genau.
Das ging gut, oder?
Es war schwierig, weil ich habe dann gesagt, okay, jetzt sitze ich hier rum und ich hatte zuvor ja angefangen, Bewerbungen zu schreiben, hatte dann auch Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, die ich dann allerdings alle abgesagt habe, weil ich habe gesagt, okay, ich muss erstmal wieder mit mir selbst klarkommen. Ich weiß nicht, wann ich aus dieser Klinik dann rauskomme, weil ich den Termin ja noch gar nicht wusste, wie ich mich hinterher fühle und wo ich denn tatsächlich wohnen möchte, weil in Hamm wollte ich sowieso nicht bleiben. Und
das heißt, Sie wollten erstmal dieses Problem mit der Sucht in den Griff kriegen.
Ganz genau. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt einen Neuanfang mache, dann möchte ich es auch richtig machen und so, dass es mir halt auch gut dabei geht, ja.
Wie viele Freunden haben Sie davon erzählt? Wie viele Freunde haben nachgefragt? Man hört ja manchmal von Leuten dann nach langer Zeit wieder mal was, wenn man auch gerade mal unterwegs war. Du, wie geht's dir eigentlich? War das für Sie komisch, Leuten zu sagen, ich habe, was haben Sie denn gesagt? Haben Sie gesagt, ich habe ein Suchtproblem oder ich gehe in eine Reha-Klinik? Oder?
Ja, also ich habe dann tatsächlich, also zu den Leuten, die ich halt wirklich mag oder auch die ich unterwegs getroffen habe und ich habe denen geschrieben, hey Leute, so und so sieht's aus. Und ich habe da wahnsinnig viel Unterstützung gefunden und auch Verständnis. Es waren nur einige wenige, die darauf reagiert haben, wie, du hast doch gar kein Suchtproblem. Und ich habe mir gedacht, hast du mir selbst mal zugeschaut, wenn ich angefangen habe, was zu trinken?
Und okay, also es gab mehr Zuspruch als Stirnrunzeln.
Ja.
Also Sie sind damit offen umgegangen.
Ja, absolut, weil ich habe mir gedacht, es kann jedem passieren. Man ist schneller dabei, als man denkt. Und die Menschen, die Augen davor verschließen, sind vielleicht auch nicht so sehr gewillt, auf sich selbst mal so zu schauen, wie denn der eigene Konsum so aussieht. Tatsächlich war ich dann, als ich in die Klinik gekommen bin, war das für mich einfach Wahnsinn. Also, dass es so viele Menschen gibt, die erstmal das gleiche Problem haben wie ich, einen ähnlichen Weg hinter sich haben, aber auch zu lernen, dass man beim Mensch ärger dich nicht spielen, gemeinsam bis Mitternacht und noch eine Runde und Tee schlürfend auch einfach vollkommen zufrieden sein kann und ganz ohne Kater und Vorwürfe am nächsten Tag, oh, was habe ich schon wieder gemacht und das hätte ja nicht sein müssen, sondern einfach so vollkommen zufrieden zu sein.
Gott, da kommen mir echt die Tränen, ey, wenn ich zuhöre.
Ja, das war auch diese Schicksale. Also manchmal denkt man sich, mein Gott, man hat es ja so schwer gehabt. Aber Menschen, die man trifft, die einen noch viel härteren Weg hinter sich haben oder dann die vierte, fünfte Therapie machen und wo man aber irgendwie weiß, hey, du hast es eigentlich noch nicht so richtig begriffen. Und ich bin froh, dass ich nicht so sehr tief fallen musste, bis bei mir der Groschen gefallen ist, sondern ich jetzt noch in jungen Jahren.
Und noch in relativ frühem Stadium.
Ja.
Der Suchtproblematik.
Ganz genau.
Das Ding offensiv angehen konnten. Sozusagen Volley genommen und drauf. Und
ja.
Wie lange war diese Zeit? Und wann haben Sie gemerkt, jetzt bin ich über den Berg?
Ach, über den Berg ist man ja eigentlich nie, weil Suchtkrankheit ist ein chronisches Problem. Es ist wie, wenn Sie mal geraucht haben, vielleicht, oder sich schlechte Angewohnheiten aneignen, das wieder abzutrainieren, das dauert den Rest deines Lebens. Ich habe irgendwann mal einen sehr schlauen Spruch gelesen. Die erste Hälfte des Lebens verbringen wir damit, uns Sachen anzugewöhnen, die wir in der zweiten Hälfte des Lebens versuchen, uns wieder abzutrainieren.
Aber Sie kamen ja an den Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich soweit fertig, jetzt habe ich das unter den Füßen.
Ja, das war, als ich dann in der Klinik angekommen war und ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, 15 Wochen in einem Sucht- oder in einer Klinik vollgestopft mit suchtkranken Menschen und irgendwelchen Therapeuten. Ich hatte keine Ahnung, was da mit mir passieren wird. Und es war eine Achterbahnfahrt. Also ich wurde voll mitgerissen. Ich wurde vollkommen einmal durchgekaut und irgendwie wieder ausgespuckt. Hab mir den Staub von den Klamotten geklopft und hab dann gesagt, yay, Cuxhaven, ich bin am Meer, da wollte ich hin, jetzt kann's losgehen.
Raus in die Weite.
Raus in die weite Welt meines eigenen Zuhauses, ja. Ja, ich habe jetzt auch wieder einen Ort, den ich zu Hause nennen kann. Das habe ich damals, als ich in die Klinik kam, muss man sich auch immer so vorstellen. Total peinlich, schreckliche Situation. Sitzen 120 Patienten plus das ganze Therapeutenteam plus Chefarzt und alle sitzen da und man sitzt da auf so einem doofen kleinen Stühlchen und steht kurz auf, sagt, wie alt man ist, woher, wer man ist und...
haben Sie immer Hamm gesagt, oder?
Was für Ziele man hat, ja, ich habe immer Hamm gesagt. Und ich weiß es noch, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt hier bin, um meine Suchtproblematik in den Griff zu kriegen und einen Ort zu finden, den ich wieder zu Hause nennen kann. Den habe ich gefunden.
Und was haben Sie noch für Visionen? Was haben Sie vor?
Oh, tatsächlich, als ich dann anfing, trocken zu sein und trocken zu bleiben und auch diesen Willen zu haben, okay, das will ich nicht mehr. Ich möchte etwas anderes machen, etwas Neues. Ich möchte wieder anfangen zu leben. Habe ich angefangen, Yoga zu praktizieren. Und ich habe gemerkt, wie extrem gut mir das tut. Und dadurch, dass ich täglich morgens nach dem Aufstehen noch im Schlafanzug, bevor im Zähneputzen, vor dem Frühstück, gehe ich auf meine Yogamatte und abends auch.
10 Minuten?
10, 20 Minuten, je nachdem. Momentan habe ich ja etwas mehr Zeit. Da werden das auch mal 40 Minuten, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Heute war es eine halbe Stunde vor dem Vorstellungsgespräch. Aber wie viel mir das gibt und das möchte ich gerne auch irgendwo zu meiner Berufung machen, dieses Gefühl halt auch anderen Menschen mitzugeben und dann vielleicht halt auch in Einrichtungen, die suchtkranke Menschen behandeln oder beheimaten, dort als Stütze dann einzutreten.
Klingt sehr selbstlos. Und so für Sie persönlich, dieses Ding mit der Familie, was ja einmal schon in Angriff genommen wurde von Ihnen?
Also ganz
ehrlich,
das ist für mich, mich wurde tatsächlich kürzlich erst über die gleiche Frage von einem ehemaligen Mitpatienten gefragt. Meinte, ja, und jetzt 30 und für mich ist das, es kommt, wie es kommen soll, muss, kann, also.
Wenn Sie so eine Art Strich drunter machen, was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens bis heute halt so? Gibt es Adjektive, gibt es Charakteristika?
Wenn ich etwas sage, dann mache ich das auch. Egal, wie lange es dauert. Ich verfolge meine Ziele und doch, ich bin schon sehr, sehr zielstrebig, aber auf Umwegen unterwegs. So ein bisschen mit im Fluss.
Heute haben Sie hier was fließen lassen, haben erzählt, wie es Ihnen geht, was Sie durchgemacht haben. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Unser Überraschungsgast Sophia Nagoski hier in unserem Gesprächszeit-Sonderformat Eine Stunde Reden auf Bremen 2, wo wir Menschen, die wir zufällig getroffen haben, einfach Ihnen dann begegnen, zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wer das Gespräch nochmal hören möchte, kann das tun. Er findet es im Angebot von Bremen 2 in der ARD Audiothek oder auch über die Homepage bremen2.de. Ich bin Mario Neumann und wünsche uns allen noch einen schönen Abend.
Bremen 2 Gesprächszeit.